Fancy Ryan Clancy here. You have to listen to the fanciest podcast I know, Catch Club.
Oh my God!
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier aus dem Catch Club. Wir sind mal wieder im Independent Circuit. Und ich nehme euch mit an die Westküste, denn wir waren auf einem Geburtstag von Race Course Pro. Da war ich nicht alleine, sondern zu einem mit dem Mann, der überlegt, ob alles jetzt aus dem Ruder läuft, während ein Belgier in Amerika ist. Der Drew.
Westside, Baby, hallo.
Und der andere, der sich aufhält mit MJF und irgendwelchen Liebesgeschichten, der Sebastian.
Das klingt jetzt absolut falsch. Hallo.
Vielleicht war es geplant. Ja, West Coast Pro wurde 7. Das Ganze wurde gefeiert bei Who the West Has Won. How the West Has Won. Genau, wie immer im United Irish Cultural Center. Endlich wieder auf YouTube, weil ich muss sagen, ich habe jetzt locker ein Jahr kein West Coast mehr geguckt, ja, weil die so lange nicht auf YouTube waren.
Da muss ich einmal kurz was zu sagen. Mhm. wir hatten ja schon eine Show davor jetzt zuletzt, ich weiß nicht, ob ihr die geguckt habt. West Coast puts that on something. Das war halt auch so ein bisschen, das war jetzt keine AA-Show, weil du hattest da halt immer so gefühlt so einen etablierten und einen so ein Academy-Student oder jemand, der da halt herkommt, sage ich mal. War ein anständiges Ding, musste man nicht gucken. Und also ich hatte das so gemacht bei einigen Shows, die habe ich dann so ein bisschen später gesehen, weil so ein, zwei Monate, nachdem die Shows dann ausgestrahlt wurden auf Highspots, haben die nach und nach die Matches hochgeladen von den Shows und so nach zwei Monaten oder so war das dann meistens komplett. Da habe ich dann teilweise so ein bisschen nachgeguckt. Also ich habe jetzt zum Beispiel von, mal kurz gucken, was ich jetzt dieses Jahr gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall die Show vom Mania-Wochenende gesehen. Genau, also West Coast Pro Vegas Vacation, die habe ich gesehen. Ich hatte noch die Show davor gesehen, West Coast, Best Coast. Und dann hatte ich noch For the Love of the Game, das war im Juni. Diese gemeinsame Show mit DPW und Prestige, weil die war ja generell auf YouTube. Ja, und dann jetzt erst wieder, seitdem wir wieder, ich sag's mal, normal auf YouTube sind.
Ich hab als letztes tatsächlich King of Indies gesehen. Das war ja letztes Jahr im November. Und dann waren sie ja plötzlich auf Dings dann. Auf Highspots.
Ja. Und, ja, das Queen of the Indies war ja irgendwie ganz komisch. Das ist ja zu so einer anderen Liga gegangen.
Genau. Ja, aber ja. Das hat doch irgendwie die größte Odyssee irgendwie hinter sich, die du denken kannst. Sie haben sie nicht gesagt, als es jetzt die erste Neuauflage vom King of Indies gab, also vor 2 oder 3 Jahren, das war dann von West Coast und Pro Wrestling Revolution.
Genau.
Da haben sie da nicht gesagt, dass das Queen of Indies eigentlich in Japan geben soll dann, aber das ist ja dann irgendwie nie zustande gekommen, dann haben sie das doch wieder in die USA verschoben. Das gab es aber auch, glaube ich, nur einmal und da hatten sie ja irgendwie diese komischen, da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, Sebastian.
Ich habe das gesehen.
wir haben doch, glaube ich, im Podcast drüber gesprochen, meine ich. Weil da hatten sie doch dann irgendwie die Halbfinale, waren doch dann irgendwie Tag-Team-Matches oder irgendwie sowas.
Ja, die haben das zu dritt gemacht. Halbfinale war ein Tag-Team-Match, ja.
Genau. Es gab aber danach nochmal ein Queen of the Indies. Das war dann aber nicht mehr bei West Coast.
Ja, genau.
Sondern das war, ich guck grad, ob ich die Liga finde. Das war irgendwo im Südwesten. Ich glaube in Colorado oder in Arizona und hatte relativ viele mexikanische Wrestlerinnen, die dabei
waren. Das war von Pro Wrestling Revolution und Independent Wrestling Courage aus Westminster, Colorado.
Genau.
Vor 100 Leuten, das war jetzt im Juli, da gab's, kann man mal schnell durchgehen, da gab es so Sachen wie Mara Sate gegen Jasmine Allure.
Mara Sate war dabei, ich erinnere mich.
Genau, Charisma besiegt Carissa Rivera. Luluvia aus Mexiko von CMLL besiegt La Rochita von CMLL. Hunter Gray besiegt Justin Cotto. Wieder Halbfinal-Tech-Match. Hayan und Luluvia besiegen Charisma Marisade und Luluvia besiegt Hayan.
Das Finale war auch nicht schlecht. Es war auch generell, das war jetzt keine schlechte Show, aber es war halt auch nicht mehr als solide. Und die haben dann halt inzwischen dann das gemacht, dass halt PWA gesagt hat, das ist halt unser Turnier und wir gehen damit quasi weiter und haben da einen anderen Partner als West Coast und haben das dann da in Colorado.
Ja gut, es ist ja auch okay, es war ja den Ding, ich meine, das originale King of the Indies ist ja auch von denen, ne?
Ja.
Und hier bei den Notes steht Chazza McKenzie no-showed, Hayan advanced to the semifinals with a forfeit.
Deswegen gab es nur drei Viertelfinals, richtig.
Ach so, gut. Ja.
Was macht denn eigentlich Pro Wrestling Revolution? Die hatten dieses Jahr King of the Indies, dann eine Show, noch zwei Shows. Ja gut, die hatten halt beim Mania-Wochenende das Ding mit Dragon Gate USA.
Ja, die hatten, glaube ich, danach noch mal eine Show, dann hatten die das Queen of the Indies
und dann noch
hatten die, glaube ich, letzten Show, Monat noch mal eine Show.
Ja. Genau, da gab es so tolle Matches wie Robin besiegt Mirage und Rayo Star, Hayan und Charisma besiegen Amazona und Lady Pink. El Kukui besiegt Rey Horus um den PWR Openweight Title.
Ich weiß ja nicht, warum da 1200 Leute waren. Das finde ich schon krass. Obwohl, wenn man die letzten beiden Matches sieht, schon. Oder jetzt drei.
Templario besiegt Jack Cartwheel, Ray Leon und Viento. Mysterioso Junior besiegt Ultimo Guerrero und Hechicero besiegt Blue Panther.
Ja, gut, okay. Dann macht das natürlich schon Sinn. Ich finde auch, die sollten einfach nur die ganze Zeit so Indies-Turniere einfach machen. So King of the Indies, Queen of the Indies, Princess of the Indies, Prince of the Indies, keine Ahnung, Non-Binary of the Indies,
Effie of the Indies,
WWE-ID of the Indies oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so.
Salton of the Indies.
Ja, genau.
Duke of the Indies. Das gewinnt dann der Duke of Hardcore, also John Wayne
Murdoch. Ja, genau. Ist nur John Wayne Murdoch. Ist nur. John Wayne Murdoch ist im Turnier. JWM. John W. Murdoch.
Du hast einfach so sieben andere Wrestler, die alle so eine John Murdoch-Maske tragen.
Also ja,
John
genau. Keine Ahnung. The Duke ist dann noch da.
Matthew.
Genau.
Freeman.
Genau.
Aber darum soll es nicht gehen, wie gesagt.
Nein, und wir sind ja an der Westküste, Westside.
Nach dieser Odyssee von West Coast hieß es, jo, wir sind jetzt wieder bei bei YouTube. Utobi. Und das hat uns gefreut, vor allem mich hat es halt gefreut, diese Show, vor allem mit dem Main Event, dass sie damit direkt bei YouTube sind, weil ich so geil, los geht's. Und ich muss auch sagen, so nach zwei, drei Matches war ich wieder drin und war so, ich weiß, warum ich zwei Jahre lang West Coast so gerne geguckt habe. Du guckst hier und bist direkt drin und macht Spaß und es ist halt einfach schön. das Ganze ging los mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. The Young Dead, ETK, Michael Murray und Vishnu Akali besiegen die Los Suavecitos, Adrian Crest, Danny Rose und Ricky G. Drew, fang mal an.
Ja, als Opening fand ich das gar nicht so schlecht. Ich war da nicht so ganz drin, weil ich jetzt die nicht Suavecitos kannte. Aber der Anfang war halt schon wieder so herrlich, weil West Coast ist ja aus San Francisco und die Suavecitos kommen halt mit Jerseys von den Dodgers rein, von den LA Dodgers. Mit so personalisierten Jerseys mit ihren Namen drauf und sowas, halt zieht halt sofort Heat, ne? ist halt super. Das sind ja die, ich glaube, das ist Baseball, das sind die Dodgers, glaube ich, ne?
Baseball, genau.
Und zieht halt direkt Heat, das fand ich halt ganz gut. Ich mag die Suavecitos eigentlich auch ganz gerne. Ich finde die eigentlich ganz cool. Das ist auch so, wenn man mir so sagen würde, boah, nenn so irgendwie so Top 5 Acts oder sowas bei West Coast, dann sind die irgendwie auch immer so mit dabei, finde ich. Also die dann als eins gezählt natürlich, ne?
Ja, klar.
Ja, die sind, die sind auf jeden Fall cool. Ich fand das als Einstieg, fand ich das ganz nett. Das war jetzt auch nicht allzu lang, also knapp 7,5 Minuten. Das heißt, das ist ja dann auch komplett fein. Ja, habe ich jetzt auch nicht mehr so krasse Erinnerungen dran, aber das war für den Start, fand ich das gescheit.
Jo, da gehe ich auf jeden Fall mit, das war voll okay. Was sagt denn Sebastian dazu?
Ja, da kann ich mich anschließen. Also, es war schon das zweitschwächste Match der Show, aber das war in Ordnung. Also, ich habe ETK und Michael Morbi schon mal gesehen, aber auch erst ein oder zwei Mal. Und so für Sito sind ja etabliert. Hätte auch nicht gedacht, dass die hier verlieren. Das fand ich schon überraschend. Finde ich aber nicht schlecht, dass man da den Aufstrebenden auch ein bisschen mal die Möglichkeit gibt, hier zu punkten quasi. Insofern, ja, war in Ordnung.
Das kriegt ja West Coast eigentlich eh immer ganz gut hin, auch mal Upsets zu machen. Und deshalb finde ich das auch ganz gut. Ja, nee, ich fand's auch in Ordnung. Und dann kann man ja auch schon mal zum nächsten Match gehen. Miko Alana, die ich auch gar nicht kenne, trifft auf eine andere Person, die ich auch nicht kenne. Sweet Caroline.
Sweet Caroline. Sweet
Caroline rauskam. Ja, ging 7 Minuten. War meines Erachtens quasi ein Squash. Es wurde gesagt, dass Miko Alano irgendeine Veteranin sei. Die hat kein Cage-Match-Profil, keine Ahnung. Sebastian, fang gerne mal an.
Ja, es war das schlechteste Match der Show. Ich fand, es war auch. Also, liebe Grüße an der Stelle an Sandmann. Der hat mir nämlich erklärt, dass sie das Match wohl nur gebookt haben, weil sie das schon mal gebracht haben. Und zwar bei diesem Showcase, der auch auf YouTube zu sehen ist. Liebe Grüße an unser viertes Catch Club-Mitglied an der Stelle, übrigens der gute Marcel, der hat die Show nämlich gesehen. Das kann ich nicht mehr auf Cage Match sehen. Und das muss wohl ganz gut gewesen sein. Und da hat man gedacht, man bringt's nochmal. Und dann waren wohl beide ein bisschen nervös, weil, boah, ich fand das schon ziemlich rough an einigen Stellen. Also das wirkte an einigen Stellen echt ziemlich unrund. Ja, also es war auf jeden Fall das schwächste Match, Mann.
Da stimme ich zu. Also ich fand es halt, das war halt da. Was sagt denn Drew dazu?
Im Prinzip kann ich mich da auch nur anschließen, war das schwächste Match, aber ich hatte da jetzt auch nicht so den Anspruch dran, weil Sweet Caroline, die ist halt auch dann Student da halt aus der West Coast Academy, ne? Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass die noch nicht so lange wrestelt, wahrscheinlich irgendwie sowas zwischen 1 und 2 Jahre oder sowas, würde ich jetzt mal drauf tippen.
Ich glaube nicht mal.
Ja, siehst du, also da ist dann auch mal schwer, also da kannst du natürlich jetzt auch kein krasses Match oder sowas erwarten, ne, weißt du? Aber ja, ich würde auch mitgehen, ist wahrscheinlich das schwächste Match der Show gewesen, war dann halt soweit in Ordnung, aber ich mochte Sweet Caroline eigentlich, also wenn du halt eine Wrestlerin hast, die halt rauskommt und Sweet Caroline heißt, dann hast du mich halt schon, ne, weißt du, so, das ist so, und ich meine, das passt ja irgendwie, weil Neil Diamond Cutter, der retired ja jetzt, ne? Und jetzt haben wir eine Wrestlerin, die Sweet Caroline heißt, ist schon irgendwie lustig, ne? Und daher, ja, war okay, aber ich glaube, mehr brauchen wir da auch nicht drüber reden.
Nee. Dann kommt ein Match, wo ich gar nicht weiß, was ich mit diesem Match anfangen soll. Nämlich Matt Doc Connolly traf auf AJ Gray. Ne, AJ Gray hatte auch so seine Probleme und seine Anschuldigungen, die aber sich dann im Sand verliefen. War dadurch auch eine Zeit lang eher weg vom Fenster.
Ja.
Und war da eine Zeit lang halt weg vom Fenster und war dann nur bei so tollen Ligen wie MPU oder Circle Six. Und kam dann halt wieder und war dann bei West Coast und hatte mal ein Prestige-Title-Match und war jetzt mal wieder bei West Coast, war jetzt dieses Jahr auch mal wieder bei GCW, wo der Match gegen Os Luke hatte, dann bei der vorletzten West Coast Show gab's ein Match gegen JT Thorne und jetzt gab es halt das Match gegen Matt O'Connolly. Und ich weiß nicht, also ich fand es auch relativ einseitig. Das habe ich bei mehreren Matches, dass die sich irgendwie sehr, also fast wie ein Squash anfühlten. Das ging auch nur 8 Minuten 34. Das war sehr dominant von Mad Dog. Ich mag den Finisher von ihm, ich finde den krass.
Ja, einfach so wie aus der Gory Bomb, so ein Choke halt, aus dem Gory Special, so ein Choke.
Ja, als ob er ihn hängen würde.
Ja, hätte er besser gemacht.
Und, genau, also ich, ja, das Ding hat bei Cage Match eine 5-8-8, kann ich irgendwie zustimmen, kann ich verstehen. Und, ja, was sagt ihr denn dazu, Drew?
Kann ich mich so weit anschließen, fand es aber immer noch in Ordnung. Also ich finde eigentlich, dass es stilistisch ganz gut gepasst hat. Aber ich mag ja auch Matt Dog Conley sehr, sehr gerne, ne?
Wer nicht?
Aber es war schon ein bisschen sehr einseitig, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja, richtiger Mann hat gewonnen. Ich fand es soweit auch ganz fein. Also so von der Ansetzung her hat es schon ganz gut gepasst. Ich mag auch diesen Finisher dann halten.
Ich habe mir halt auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Tatsächlich.
Ja, das kann ich verstehen. Das geht mir ähnlich. Ich habe gedacht, da gibt's jetzt irgendwie so ein bisschen nonstop auf die Fresse. Eher so.
Genau.
Aber war nicht so ganz. Ja, für das, was war, war's in Ordnung. Nicht mehr, nicht weniger, würde ich sagen, tatsächlich.
Was sagt denn Sebastian dazu?
Bei mir war es umgekehrt. Ich glaube, ich hatte mir gar nichts irgendwie erwartet, weil ich auch sagen muss, ich glaube, ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, weil AJ Gray hier ebenbürtig gewesen ist, weil das gibt die aktuelle Hierarchie auch nicht so richtig her, finde ich.
Ja, aber du musst natürlich auch sagen, dass AJ Gray, der ist ja auch ein ehemaliger West Coast World Champion, ne? Also ist ja kein ganz Unbekannter, ne?
Das ist richtig, aber er spielt ja auch in den letzten Jahren bei West Coast, wenn, dann hat er immer so zwischendurch so ein paar Matches, aber er war ja nicht mal mehr irgendwie konstant in irgendwelchen Programmen oder so.
Ja, das stimmt.
Gar nicht.
Insofern, ich fand das anständig. Ich fand es sogar, also ich war auch bei der 5,88 dabei. Ich habe auch 6 Punkte gegeben. Mich hat das eigentlich ganz gut unterhalten in den 8,5 Minuten, weil du ja auch schon richtig gesagt hast, es hat stilistisch gepasst. Und insofern war ich damit eigentlich ganz zufrieden.
Ja. Dann ging es weiter zum West Coast Pro Golden Gate Title Match. El Phazoo verteidigt seinen Titel gegen Andrew Cass. Den Titel gibt es seit Anfang des Jahres. Bret the Threat war der erste Champion. Und dann El Phazoo mit 98 Tagen. Das war jetzt seine dritte Verteidigung. Und das Ganze gegen Andrew Cass, der auch kein Cage-Match-Profil hat, der den diesjährigen West Coast Cup gewonnen hat. Und das Match, ja, ich fand's gut, doch. 10 Minuten 50. Zoe war relativ schnell dominant. Ich mag auch El Phazoo richtig gern.
Ja, ich auch.
Ich find's spannend, dass der nur bei West Coast so richtig so was ich mitkriege, so singlesmäßig am Start ist.
Ich glaube, das einzig andere große War schon mal war Prestige, aber das hat sich ja leider bald erledigt.
Genau. Genau, also das Match war cool. Dann gab's einen Sidewinder nur bis 2, einen 450 auf die Beine von so. Dieser Lariat-Konter war krass. El Phazoo wollte eine Lariat zeigen. Cass duckt sich und macht daraus irgendwie eine Art so Destroyer, Piledriver, whatever. Aber ich so, interessant. Und dann haben wir einen neuen West Coast Champion. Also Golden Gate Champion, so. Und fand ich super. Also habe ich nicht mit gerechnet, weil ich auch Cass nicht kenne, hat aber einen guten Eindruck gemacht, Andrew Cass. Sebastian, was hast du denn dazu?
Ja, also ich fand, das war ein anständiges Match. Titelwechsel habe ich nicht unbedingt mit gerechnet, ergibt aber Sinn. Andrew Cass ist auch jemand, der aus der Schule kommt von West Coast. Der West Coast Pro Golden Gate Title ist, ja, er ist so ein bisschen eine Mischung aus einem klassischen Secondary Title und so einem Nachwuchstitel, würde ich sagen. Das siehst du jetzt auch an den, das siehst du jetzt auch an den Leuten, die ihn hatten. Da hast du ja gerade schon gut dargelegt, Bret the Threat. Der ist eher aus diesem aufstrebenden Bereich, dann Alpha Zorro, jemand, der etabliert ist, und dann Andrew Cass hat jetzt. Und insofern, ja, war ein anständiges Match, was auch, wie du gut beschrieben hast, sinnvoll strukturiert war, weil es wäre komisch gewesen, wenn Alpha Zorro nicht dominant gewesen wäre. Aber so war das. Ich sag mal so, dieser Titelverlust hat Alpha Zorro jetzt nicht geschwächt. Das kann man nicht sagen.
Wie sagt man so schön, er hat nach oben verloren wahrscheinlich.
Genau. Ist tatsächlich sowas, was ich mir wirklich, also ich sehe Alpha Zorro auch durchaus früher oder später auch mal mit dem West Coast Pro Heavyweight Title, kann ich mir durchaus vorstellen. Insofern, ja, anständiges Match, war auch nicht zu lang, mit knapp 11 Minuten, ging klar so, fand ich.
Was sagt denn du dazu?
Ich fand das sogar ganz gut eigentlich, muss ich sagen. Was man hier ganz gut gemacht hat, man hat einen coolen Upset gemacht mit Andrew Kay, der dann gewonnen hat. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Also das hat man mir gut, aber auch ohne, das war halt ein glaubwürdiger Upset, ne? Das fand ich eigentlich ganz cool. Eine coole Action. Ich finde das auch okay, dass Alpha so den Titel verloren hat, weil für mich ist der dann irgendwie auch schon über den Midcard-Status halt hinaus. Von daher finde ich das auch fein, dass er das dann jetzt verloren hat, wie die da so schön gesagt hat, nach oben verloren halt so, ne? Der kann dann jetzt wirklich so in den Main Event gepusht werden. Und wenn man jetzt sagt, dann, dass dieser Golden Gate-Titel so ein bisschen eher so der Nachwuchstitel ist oder so die Brücke zwischen Nachwuchs und Midcard, dann finde ich das auch okay. Ich denke auch, Andrew Cass, der ist noch gar nicht so lange am Start. Aber ohne dass jetzt halt, wie Sebastian gesagt hat, dass Alpha Zoo jetzt geschwächt worden ist. Ich fand, das hatte eine coole Action, mir hat das ganz gut gefallen. Und ja, Alpha Zoo ist eh cool. Ich glaube, der wird dann jetzt auch einer mit so der tragenderen Säulen bei West Coast. Und ja, ist auch jemand, wo ich sagen würde, ne, jetzt wo West Coast so eine Partnerschaft hat mit der WXW, schickt den gerne mal nach Deutschland vorbei. Das wäre so ein Wrestler, wenn WXW den morgen ankündigen würde, dass er bei der Show in Bad Säckingen dabei ist, dann würde es mich nicht wundern. Weißt du, sowas halt.
Ja.
Genau sowas würde irgendwie passen oder so. Oder bei Klagen, wenn einfach sagen würden, ja, der ist Ende des Monats bei Hamburg dabei. Tschüss. Wenn Hamburg Schuss dabei. Tschüss.
Ich finde halt, wenn ich mir kurz bei ihm nochmal einschalten darf, ich finde übrigens jemand wie Alpha so und auch wie Andrew Cass, die wären halt perfekt für sowas wie CCW das vor 2 Jahren gemacht hat, diese European Vacation, wo sie dann auch in der Academy waren, wo dann viele von diesen jüngeren CCW-Leuten, da war ja zum Beispiel auch Postgame schon bei und solche Leute, dass die dann auch in Holland bei Shows waren, dass die mit auf Tourstops gekommen sind, dass die bei den Academy-Shows waren. Sowas könnte ich mir im Rahmen gerade der Zusammenarbeit der Academies von West Coast und WXW sehr gut vorstellen.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die dann so eine kleine Gruppe dann da irgendwie halt hingeht, dann so eine kleine Tour macht, dann sind die von mir aus für 3 Wochen oder 2 Wochen sind die in der Academy, nehmen dann halt die ganzen Stops dann da halt mit, ne? Im Prinzip auch sowas, wie es halt Mann das macht, wenn der halt in Europa ist, der nimmt ja dann auch viel mit oder sowas halt, ne? Sowas halt fände ich eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache. Ich meine, wir sind ja schon einen Schritt in die richtige Richtung. Titus Alexander ist im Karat, ne?
Mega geil.
Das Lustige war, ich hatte ja noch getippt Vinny Massaro. Und ich war ja schon mal nicht ganz so falsch von der Richtung.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Vinny Massaro noch kommt. Nur den konnten sie jetzt nicht als erstes von den West Coast Leuten angucken, aufgrund der Stipulation, die der Main Event hier halt hatte. Da kannst du den natürlich nicht irgendwie eine Woche oder 2 Wochen vor diesem Match, kannst du den halt nicht ankündigen fürs Karat. Das ist ja, also, dann spoilst du ja West Coast kaputt. Ne? Das geht ja nicht, ne? Deswegen könnte ich auch vorstellen, dass Vinny ist auch tatsächlich, also Massaro ist tatsächlich auch so. Das ist für mich so einer meiner Traumwunsch-Karat-Castings irgendwie. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal passiert.
So Vinny Massaro gegen Axel Tischer oder so, würde ich gerne mal sehen.
Ey, du, ganz ehrlich, ich nehme auch Vinny Massaro bei Ebischen, ist mir scheißegal, aber irgendwo halt, ja. Ne, keine Ahnung. Und irgendwie sowas, also ich finde einfach, das gehört einfach irgendwie zusammen, so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, aber das ist so einer meiner, also wenn ich so eine Wunschliste hätte fürs Karat, dann ist Vinny Massaro irgendwie ganz oben. Alexander ist natürlich auch richtig geil fürs Karat, ne? Also verstehe mich nicht falsch, das wird auch geil.
Ich würde Charlie nehmen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Boah, wisst ihr, was ich gerne gesehen hätte? Nein. Starboy Charlie gegen 2019 Lucky Kid.
Ja. Oder Vinny Massaro gegen Rambo halt, sowas, heißt du?
Ja, Mann.
Das ist halt geil, oder? Oder vielleicht sehen wir ja auch die Crush Boys. Beim Karat sehen wir einfach die Crush Boys gegen Naito und Bushi.
Nee, die Crush Boys gegen The Grind und dann sagt Nick Schreier, ja.
Ich bin, ja, ja. Ich bin jetzt der Crush Boy.
Ich habe einen Crush Boy.
Wenn Naito und Bushi in Limbach-Oberfrohna aufgetreten sind, dann sagen die, wir kommen jetzt nur noch an Limbach-Oberfrohna, wir gehen nicht mehr nach Oberfrohna.
Ja, genau. Ja. Brand aus not just Limbach-Oberfrohna. Nee, aber ja, also so viel dazu, Mensch, ich fand das eigentlich ganz cool. Cooler Titelwechsel, das war eigentlich ganz nice gemacht.
Jo. Dann das Aftermath. Elfe Sus traurig, Cass hebt seinen Arm, sagt, ey, alles cool. So, sagt, alles Gute. Bleibt im Ring und wird dann von einem maskierten Mann angegriffen. Und das war Breath the Threat. Ja. Dann kommt Matt Dog Connolly raus, Brad hat Sue fest und dann greift Matt Dog aber Brad an. Ich so, oho, das habe ich jetzt nicht erwartet. Gibt dann zieht dann Elfer Sue hoch, gibt ihm die Hand, gucken sich ganz komisch an und gehen wieder getrennte Wege. Aber ich so, das habe ich nicht gesehen, aber auch absolut nicht verstanden.
Ja, man hat halt angedeutet, dass quasi Conley sich auf die Seite von Brad schlägt oder Brad wollte halt, dass Conley ihm hilft. Und dann ist aber Conley quasi face geblieben und hat dann halt Elfer Sue geholfen. Ja, und ganz ehrlich, wenn wir daraus irgendwie, von mir ist erst ein Tag-Team-Match, und wenn wir daraus dann Elfer Sue gegen Mad Dog kriegen, von mir ist auch Face gegen Face, dann nehme ich das halt, ne?
Ja. Gab's das meines Erachtens nicht schon mal letztes Jahr Mad Dog gegen Elfer Sue bei West Coast? Das habe ich doch in Erinnerung.
Ja, das ist möglich. Deswegen. Es gab auf jeden Fall letztens Vinnie Massaro gegen Mad Dog.
Ja. Oder, warte mal.
Also doch, kann natürlich sein, dass es das gab, würde ich nicht ausschließen. Ja,
22.3. bei West Coast, Best Coast. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe das sogar gesehen, das war ein Dog-Collar-Match.
Ja, genau.
Natürlich war es ein Dog-Collar-Match, ja.
Ich habe nämlich die Hinführung zugesehen, genau. Genau, und die Hinführung gab es nämlich noch bei auf YouTube.
So lange ist das her.
Ja, yeah, und dann gab es nämlich Elfer Sue gegen Mad Dog bei The Only The Strong Survive. Und dann gab es da halt dann genau die Stockholler-Ding. Deswegen, das hatte ich noch im Kopf auf jeden Fall. Jo. Und genau, danach ging es dann weiter mit einem Singles-Match. Zweier Absolventen des New Japan Dojos. Gabe Kidd traf auf Carl Fredericks.
Alter.
Digga. Dieser Mann. Also, was soll ich zu Carl Fredericks sagen? Eddie Forb. Junge.
Ja, als ob
wenn du schon Alter sagst.
Ja, aber irgendwie, vielleicht kam es auch nur mir so vor, aber irgendwie wollten sie doch auch dann irgendwie, also klar, es gibt natürlich die Vergangenheit, weil die beiden ja dann aus dem New Japan US Dojo zusammenkommen. Ne? Sind halt Bros aus dem Dojo und sowas halt, ne? Auch wenn halt der eine Amerikaner ist, der andere Engländer, aber das ist ja erstmal egal. Sind ja beide im Dojo trainiert worden, sind beide so Shibata-Boys halt, ne? Und Carl Fredericks wäre sicherlich auch, wenn er nicht zur WWE gegangen wäre, wahrscheinlich auch bei den War Dogs gelandet. Da ist mal von auszugehen. Aber, also irgendwie hat sich das für mich so angefühlt, als ob man da jetzt auch mehr draus machen wollte, als das ist. So nach Motto, man wollte mir jetzt irgendwie verkaufen, dass das irgendwie, dadurch, dass die sich jetzt halt kennen, da irgendwie eine tiefere Geschichte da irgendwie hintersteckt, als es dann irgendwie doch ist. Weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, da interessiert sich kein Schwein für bei beiden. Und irgendwie kam das dann für mich auch so, als ob man das dann irgendwie heißer köcheln wollte, als das war. Das war rein handwerklich sicherlich nicht verkehrt, aber so im Großen und Ganzen fand ich das dann auch irgendwie lahm. Und mit 16 Minuten dafür, dass das dann irgendwie nichts war, weil die ja auch keine tiefere Story jetzt irgendwie bei West Coast oder so haben, fand ich das dann doch eher lahm, muss ich gestehen.
Ich fand's auch viel zu lang.
Ja.
Ich fand's viel zu lang tatsächlich und hab das irgendwie, wie gesagt, die wollten da auch wirklich mehr draus machen, als es war. Genau, Carl Fredericks verstehe ich eh nicht.
Nee, ist richtig.
So, und Das ist jemand, irgendwie, ich kann den nicht greifen tatsächlich.
Ja, aber man konnte ihn auch bei New Japan irgendwie schon nicht greifen, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Also, ja, ich weiß auch nicht so genau.
Ich wollte gerade fragen, mit wem der zusammen ist, aber das ist ja mit Kota.
Dakota Kai, genau.
Kota Kai. Und, ist die jetzt eigentlich noch bei der WWE oder nicht mehr?
Nee, die ist nicht mehr bei der WWE, die wurde auch entlassen.
War bei so ein paar Leuten wusste man es ja nicht.
Ja, das stimmt.
Die wurde doch auch einmal schon entlassen, war da wieder da und wird da wieder entlassen.
Ja, genau. Die wurde letztes oder vorletztes Jahr wurde sie, glaube ich, das erste Mal entlassen und dann ist sie halt wie dann, das war halt irgendwie diese Zeit, wo dann irgendwie die Hälfte von diesen Leuten, die entlassen worden sind, dann wieder eingestellt worden sind. Wahrscheinlich dann zu günstigeren Verträgen oder sowas halt. Genau, sind die dann halt wieder, sind die dann wieder eingestellt worden. Ja, und jetzt ist sie dann weg, ich glaube irgendwie Mitte des Jahres. Also die müsste jetzt demnächst, müsste der die Klause, die 90 Tage ablaufen.
Meine ich auch.
Weil da hat Gearmaker haben schon irgendwie so Gear-Teaser und sowas halt geteasert, Neues, also das müsste dann bald wieder am Start sein. Mal gucken, wo es bei der hingeht. Mhm. Vielleicht TNA oder sowas, dann hätte es auch bei der WWE bleiben können, naja.
Genau, aber zum Match, ich muss sagen, die haben da auch mehr gemacht, als sie wollten. Ich fand's okay, aber das war dann viel zu lang und dann auch teilweise so theatralisch, wo ich so war, Digga, ihr seid nicht der Main Event und ihr seid auch nicht das Match, was jetzt 5 Jahre aufgebaut wurde oder wo irgendwas auf dem Spiel steht. Beruhigt euch. Was sagt denn der Sebastian?
Ich fand das handwerklich eigentlich sogar ganz gut. Aber wie er schon gesagt, ich finde auch 5,00 finde ich ein bisschen wenig. Ich finde so 6 Punkte war es schon, so 5,5 oder so. Aber der Punkt ist halt, ja, handwerklich war es ganz gut, aber erstens, was er schon sagt, das hätte nicht so lang sein müssen, Punkt 1. Und Punkt 2, sie wollten halt so, das war halt ein Match in der Midcard und das hätte halt nicht so viel zeigen wollen oder hätte nicht so viel zeigen sollen, wie sie vielleicht wollten und die wollten halt ein bisschen mehr draus machen, als es eigentlich war.
Ich werfe mal einen schönen Begriff in den Raum. Ja. Sie wollten sehr PWG-ig sein.
Ja.
Ja, irgendwie halt schon. Also man wollte mir dann auch irgendwie suggerieren, oder ich hatte den Eindruck, dass man mir suggerieren wollte, dass das jetzt irgendwie richtig krass ist, dass da so eine richtig diepe History zwischen denen ist oder sowas halt. Was halt einfach irgendwie nicht da war oder sowas halt. Und wer weiß, wie viele das von den Leuten dann auch vor Ort interessiert hat, weil, ja, das sind jetzt keine West Coast Guys, wobei Carl Fredericks, glaube ich, sogar aus Kalifornien kommt, aber das ist jetzt niemand, der irgendwie so ein West Coast, also West Coast von der Liga her, so typischer Wrestler dafür ist. Und ja, Gabe Kidd kennt man vielleicht vom Namen her, aber ob dann irgendwie viele auch wirklich was mit dem anfangen können oder den kennen halt, ist dann auch wieder eine andere Sache, ne?
Carl Fredericks hat eine West Coast Vergangenheit. Also als ich angefangen habe, West Coast zu gucken, war der regelmäßig dabei. 2021.
Verrückt, ja, immerhin.
Ja. Und dann, aber das letzte Mal ist jetzt halt auch schon wieder 3 Jahre her, dass er da war. Weil er war dann auch ab 23, glaube ich, bei der WWE. Ich habe gerade mal geguckt, das letzte Mal, dass er bei West Coast war 3.9.2022.
Ja gut, aber auch Carl Fredericks ist ja ein Typ, der sich dann irgendwie selbst ja, glaube ich, irgendwie dann doch geiler findet, als er dann irgendwie dann doch ist oder sowas. Ist zumindest immer mein Eindruck von ihm gewesen.
Ja, komplett. Spätestens, als er zur WWE gegangen ist.
Ja, das war ja dann auch immer ein bisschen wild, aber naja.
Jo, und dann ging es weiter mit im zweiten Women's Match des Abends. Maya World gegen Willow Nightingale. Und ich muss sagen, das gefiel mir gut. Natürlich besser als das erste Damen-Match. Das ging 10 Minuten 17. Ich hatte das viel kürzer in Erinnerung. Also es kam mir viel kürzer vor, so. Und ich fand es auch ich fand es gut. Aber ich fand es auch fast schon Squash-mäßig. Irgendwie, ich weiß nicht, hab ich dann teilweise kurz nicht hingeguckt und hab bestimmte Sachen verpasst. Aber dadurch, dass ich es so kurz empfand ich es noch dominanter von Willow, als es eventuell war. Und ja, Sebastian, was sagst du denn?
Für mich war es mein Match of the Night. Ich hab's als flott empfunden, also im Sinne von, da waren jetzt keine Längen, das hat angefangen und ging gut durch und war dann auch vorbei. Ich hab's nicht halt so kurz empfunden, ich hab's auch nicht halt so einseitig empfunden. Also ja, Willow Nightingale hat das Ding gewonnen und ist auch ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Ich finde aber eigentlich, dass Maya World sogar ein ganz gutes Showing bekommen hat, weil man ja auch sagen muss, nicht nur, dass Willow Nightingale natürlich auch der größte Name ist, die AEW-Wrestlerin, das steht natürlich außer Frage, aber sie ist ja auch, was so die Kraft und was so die Physis angeht, überlegen und man hat schon in meinen Augen das ganz gut aufgespielt, dass Maya World so dagegen angekämpft hat und auch das gar nicht schlecht gemacht hat, aber am Ende halt dann verloren. Was ich halt fand, die beiden hatten eine gute Chemie miteinander, die Rollen haben gut gepasst, die haben das beide gut ausgefüllt und deswegen, ja, mir hat das wirklich gut gefallen. Und ich fand es vor allen Dingen auch deswegen am besten, weil es halt mit 10 Minuten 17 auch eine super Kompaktheit hatte. Das war genauso lang, wie es sein musste, fand ich.
Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also für mich war es nicht das Match of the Night. Ich fand das andere Women's Match, also nicht das am Anfang, sondern das, was danach kam, fand ich einen ganz kleinen Ticken besser. Aber das ist ja wirklich ein minimaler Unterschied von einer Sekunde quasi und das ist wortwörtlich, weil das andere Match eine Sekunde kürzer war. Ich fand das auch gescheit, ich fand das auch okay. Also klar war das ein bisschen einseitiger von Seiten von Willow, weil sie ist A, der größere Name. Naja, und B, Maya World ist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Also die ist jetzt per se kein Rookie, würde ich mal sagen, aber die ist halt, also was den Erfahrungsschatz geht, ist sie natürlich deutlich unerfahren als die Willow, die ja auch schon, natürlich, an die 10 Jahre auf dem Buckel hatte. Aber Maya World, das ist, glaube ich, also gibt der noch ein paar Jahre. Ich glaube, dann wird das ein großer Star in den Indies. Die hat auf jeden Fall Potenzial, finde ich.
Komplett.
Die ist ja auch erst, ich glaube, 23, habe ich gerade geguckt auf Cage Match.
23 und 3 Jahre dabei, genau.
Ja, also Sky ist halt the limit, ne? Das wird auf jeden Fall dann noch. Und ja, finde ich dann halt auch cool, dass jemand wie sie dann halt einen so ein Showing kriegt und dass sie halt quasi auch so, ich sag mal, das ist ja auch immer irgendwie eine gewisse Anweise, eine Belohnung für die Arbeit, die machen, wenn sie halt dann die AEW-Wrestlerin als Gegnerin bekommt, ne? Und da geht's ja auch gar nicht so sehr dann darum, dass sie verliert oder sowas halt, weil, na, mit so einer Gegnerin und sowas halt, da kannst du dann auch nur gewinnen, auch wenn du halt verlierst, ne? Und von daher fand ich das dann auch gescheit, für mich dann tatsächlich das zweitbeste Match der Show.
Für mich das drittbeste Match.
Ja, auch
fair. Nee, gar nicht. Für mich das viertbeste, sorry.
Ja, also kann man sicherlich auch legitim mit argumentieren. Das ist auch definitiv fein.
Habt ihr denn noch was dazu zu sagen?
Nö.
Dann kommen wir für mich zum drittbesten Match der Show. West Coast Pro Women's Title Match. Johnny Robbie traf auf Danny Luna. Das war bockstark. Das fand ich richtig, richtig gut. Es ging, wie Drew sagte, quasi genauso lang wie das Match davor. Robbie ist ein richtig guter Heel, hat in ihrer Rolle richtig gut zurechtgefunden. Sie ist seit 229 Tagen schon Championess. Ist die vierte Championess. Die erste war Masha mit 159 Tagen. Dann kam Takumi Iroha mit 428 Tagen. Bei 6 Verteidigungen. Dann kam Sarah Secker mit 162 Tagen. Die ja jetzt auch gesagt hat, die hört jetzt erstmal auf mit dem Wrestling.
Ach, wirklich?
Ja.
Oh no.
Ja. Ja, sie hat jetzt gesagt, hier, WWID ist vorbei, jetzt höre ich erstmal auf.
Oh, schade.
Ja, vor allem, die war ja auch erst ein paar Jahre dabei, ne?
Ja, die war auch noch relativ jung, vielversprechend und so. Ja, das ist sehr schade.
Die war richtig gut schon, also.
Ja.
Und, ne, genau, die hat jetzt gesagt, auf unbestimmte Zeit ist sie erstmal raus, ne? Wer weiß, was bei ihr geht, muss ja bedenken, die ist 24, noch 23, so, war 2 Jahre auch erst dabei. Mal sehen. Hat ihr letztes Match bei MPW House Party gegen Brandon Devine. Und Genau, das dazu. Und ja, wie gesagt, Danny Luna über alle Zweifel erhaben. Fantastisch. 26, wrestelt seit 8 Jahren. Und macht großen Spaß. Also sie und das Match, das war... Oh, ich sehe gerade, was es bei DPW Super Battle gab. Da gab sie und Amazon Jane gegen Hei Yan und Lena Cross.
Ja, Mann.
Das ist geil. und wie gesagt, ich fand das Match richtig gut. So hin und her. Und so, Danny ist richtig am Drücker, die war richtig gut dran. Gab auch ein, zwei, gab auch einen Nearfall und dann kam Johnny zurück so. Und ja, dann gab es schon den Finisher und dann war das Ding durch. Aber ich fand das richtig gut erzählt und das war auch ein gutes Back and Forth an so ein, zwei Stellen. Und ich bin gespannt, wer Johnny den Titel abnimmt. Ich hätte hier mit dem Wechsel eventuell rechnen können. Aber ich glaube, dafür ist Danny Luna zu sehr an TNA gebunden, auch wenn TNA nicht viel mit ihr macht.
Das stimmt.
Und ja, du, was sagst du?
Ich fand das super. Also für mich war das tatsächlich dann das, das Match of the Night an der Stelle. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich finde Johnny Robbie super. Die durfte ich ja auch sogar schon live in Japan sehen. Wäre auch so jemand, wo man mal sagen könnte, WXW? Gewinn doch mal den Women's Title ab. Ah, geht ja nicht. Naja, egal. Und Danny Luna ist auch super. Die ist ja sogar bei der WXW. Jetzt am Hamburg-Wochenende, Ende des Monats.
Gegen Mio, ne?
Genau, gegen Mio. Und ich glaube, das zweite Match ist noch gar nicht angekündigt. Ich hatte es eben auf. Ich habe es aber wieder vergessen. Ist auch egal. und auch hier, ich bin der Meinung, wenn Danny Luna, wenn die voll in die gehen würde oder sowas halt, ich glaube, die würde auch super, die würde auch super einschlagen direkt. Die wäre auch ein guter Star. Die ist ja auch so präsent schon halt, ne? Ist halt der Vorteil bei TNA, da kannst du halt auch noch so ein bisschen Indies worken, wie du halt willst, ne? Ist halt dann kein Problem, ne? Bei DPW ist sie auch auf die ist wirklich super. Und mir hat das als Clash irgendwie, hat mir das echt gut gefallen. Das war auch ein schönes Hin und Her. Ich fand das sehr, sehr gut auch. Ich finde auch hier in der Kompaktheit, das zeigt doch mal wieder so ein bisschen, ne? Es müssen nicht alle Matches, die müssen nicht irgendwie einfach random 20 Minuten gehen. Macht das hier 10 Minuten. Perfekt, ey, super, richtig, richtig super. Also da hatte ich wirklich Spaß mit. Ich war dann auch drin, wie gesagt, mag beide halt sehr, sehr gerne. Nee, fand ich super. Hat Bock gemacht.
Jo. Sebastian.
Ich war ja vorher, ja, skeptisch ist ein großes Wort, das ist ein bisschen viel. Aber ich persönlich finde Danny Luna halt besser als Heel als Face. Und da ja Johnny Robbie der Über-Heel ist, war ja schon klar, dass Danny Luna hier auch Face sein musste. Muss aber sagen, das hat dann doch relativ gut geklappt. Also ich fand das andere Frauen-Match besser. Und ich glaube, ich fand auch die beiden Matches danach ein bisschen, wobei das ist, also, die hat ja gerade gesagt, bei dem Match davor, das ist bei ihm auf 4, das war bei mir auf 1 und so. Diese ganzen 4 letzten Matches, die kannst du eigentlich alle rumwürfeln. Also da kannst du bei allem sagen, das finde ich, da ist halt nicht viel zwischen. Aber dennoch, ich fand auch das Match hier ziemlich gut. Fand auch gut, dass Johnny Robbie dann ihren Titel verteidigt hat. Und ja, kann ansonsten eigentlich nur dem beipflichten, was ihr schon gesagt habt.
Jo, top. Dann geht's zum Co-Main-Event. West Coast Pro Tag Team Title Match. Die Crush Boys verteidigen ihre Titel gegen den Cowboy Way. One Cold Manders und Thomas Shire trafen hier dann auf Starboy Charlie und Titus Alexander. Wie gesagt, Alexander
auf Rückmatch quasi.
Karat angekündigt, genau das Rückmatch. Und
oder ist ja sogar das dritte Match, weil Cowboy Way haben die Titel von den Crush Boys gewonnen. Die Crush Boys haben die Titel dann wieder vom Cowboy Way gewonnen. Das ist quasi das Rubber-Match sogar.
Genau. Ja, zu Beginn wird erst ein bisschen geknutscht.
Ja, du hast aber noch eine ganz wichtige Sache vergessen.
Was denn?
Es gab noch einen Special Enforcer.
Stimmt. Nee, ja,
nämlich ja, Jushin Van der Liger.
Ich liebe es, ich liebe
das war
es.
Schon, war das war aber auch so, aber auch so, so richtig schön random war das dann halt auch wieder. Ne? Also, aber ich fand's auch cool.
Vor allem Liger beim Tag Team Title Match, weil Yashin Liger für Tag Team Title steht. Nicht so wie vor Jahren Kenta Kobashi vor Main Event, sondern
genau.
Die Crush Girls bei den Crush Boys, sondern schön beim Dings.
Ich fand das auch gut. Titus Alexander hatte ja dann quasi sogar so eine Hose, also seine Wrestling Legacy war ja dann in den Farben von Liger. War ganz cool. Und das sind auch so die Japan-Fanboys, ne? Die nehmen halt Japan einfach so komplett mit, ne? Liger mal da, dann hast du schon gesagt, die Crush Girls dann da, haben ja quasi auch dann von Chiku Sanagayo den Namen Crush Boys gekriegt, sind bei Noah am Start, ne? Also die haben halt Japan irgendwie durchgespielt, ne?
Ja, yeah, komplett.
Aber erzähl gerne weiter, Entschuldigung.
Ja, genau. Also wurde erst kurz geknutscht. So, dann hast du Manders gegen Charlie zu Beginn. Charlie war so, was willst du, großer Mann? Ich habe keine Angst vor dir. Was ich nicht genau gesehen hatte, dann war Shire drin und dann hatte der irgendwie relativ schnell angefangen, sein Bein zu zählen. Hatte der sich wirklich was getan oder war da nur eine Aktion, die ich nicht gesehen habe und die hat er relativ durchgezogen?
Ich habe das tatsächlich nicht so genau gesehen.
Genau. Hatte Manders, was war das, sein Cowboy-Robe, Schal, was war das genau, womit er dann geschlagen hat, wo der so noch so Plaketten dran waren?
War das nicht seine Weste oder so?
Stimmt, seine Weste, genau.
Ich glaube, ja.
Genau, seine Weste und da waren ja so Plaketten dran, damit hat er...
Ja, genau, so Badges und so.
Badges, genau. Und ich muss auch sagen, habe ich auch geschrieben, ich mag den Cowboy Raider in diesem Bully-Modus gegen den kleinen Charlie.
Ja.
Und und da muss ich sagen, ich mochte das Ding. Ich kann verstehen, wenn man sagt, dass das einem vielleicht zu viel war. Das ging knapp 20 Minuten. Die drehten auf jeden Fall auf. Was halt richtig geil aussah, als Manders auf dem Top Rope saß und Charlie da so einen Doppel-Handspring macht mit so einem Peely-Kick nach oben. Und dann gab es da so ein Airplane-Spin-Splash-Kombo von Manders und Shire. Dann sollte es die Lariat von Manders geben. Alexander wirft Manders aus dem Ring. Dann gab es einen Shooting-Star von Charlie. Und dann wollte Charlie Shire zu einer Powerbomb hochgehen, was auch sehr lustig aus. mochte ich. Ja, und dann gab's Lariat von Manders gegen Titus bis 1. Und dann ging's halt ab und dann gab's die Chaos Fury von Manders gegen Manders von Titus und die Crush Boss haben ihren Titel verteidigt. Und ich hatte da großen, großen Spaß mit. Und ich glaube, also bei Cage Match hat's die besten Bewertungen. Es ist bei mir ein bisschen über dem Main Event, weil ich beim Main Event leider gespoilert war. Sonst wäre ich da, glaube ich, emotional noch mehr drin gewesen. Aber das gefiel mir richtig gut. Und hat großen, großen Spaß gemacht. Drew, was sagst du denn?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also rein wrestlerisch und rein von der Action, die geboten wurde, wahrscheinlich sogar das beste Match. Aber ich war nicht so ganz drin. Und ich fand es dann auch irgendwie dann doch ein Müh zu lang halt tatsächlich für das. Also, wenn ich jetzt sage, es ging um nichts, ist das ja falsch, weil es ging ja um Tag Team Title. Aber vielleicht wisst ihr so ein bisschen, wie ich es meine. Das war halt irgendwie das dritte Match zwischen den beiden. Ich war dann irgendwie auch nicht so drin. Es hat sich dann auch so fast schon ein bisschen egal angefühlt. So rein von der Action war es natürlich schön wild und sowas halt. Und ich finde auch immer noch, dass Titus Alexander, der hat mit so einer der besten Chaos Theories überhaupt so. Sieht halt richtig cool aus. Aber irgendwie, ich war dann, wie gesagt, nicht so drin. Und ich fand es dann auch ein bisschen zu lang, so dass fast schon ein bisschen anstrengend oder sowas war, aber deswegen war es dann für mich auch nicht in den Top-Matches für mich dabei, dann vielleicht so an dritter Stelle. Aber wenn man das irgendwie so ein bisschen ausrechnet, so rein handwerklich wahrscheinlich sogar das beste Match. Also wenn man mir argumentiert jetzt und sagt, ja, ich fand das super, das war mein Match of the Night oder sowas, dann ist das valide und ist das legitim sicherlich. Aber ich gebe gerne ab an Sebastian.
Ja, mach das.
Dankeschön. ja, ich knüpfe da so ein bisschen an Drew an, wobei ich sogar sagen würde, für mich war es sogar trotzdem noch das zweitbeste Match, weil es wrestlerisch auch in meinen Augen das beste Match war. Und 7,44, also ich habe 7 Punkte gegeben. Ich würde auch sagen, man könnte durchaus sagen, dass das gute 7 Punkte waren. Aber um halt 8 Punkte zu geben, war es mir dann halt ein Stück weit zu lang gezogen. Da stimme ich Drew zu. Wenn es vielleicht so 5 Minuten weniger gewesen wäre, weswegen ich auch nicht die ganze Zeit drin war. Trotzdem rein handwerklich sehr ansehnlich und ich muss auch sagen, ich bevorzuge es auch zum Beispiel dem Match, wo wir gleich noch drüber reden, weil da gewisse Problematik, die wir hier hatten, noch ein bisschen größer waren in meinen Augen. Da war es natürlich dann noch ein anderes Highlight. Aber ja, grundsätzlich natürlich trotzdem gut, aber hätte man vielleicht ein bisschen anders strukturieren können. Stichwort Strukturierung, hätte man vor allen Dingen in meinen Augen auch ein bisschen anders platzieren können. Weil ja, ich finde nicht, dass wenn du dann nochmal so einen großen, und das war ja auch allein schon, ne, ein Career-Match versus Title-Match ist immer was Großes, dann noch mit diesen Leuten, mit Vinny, der ja auch Identitätsträger und ja auch Chefcoach in der Academy for Wrestlers ist, dann brauche ich nicht noch so ein Match im Co-Main-Event. Das hätte man halt anders platzieren müssen, in meinen Augen. Das war da ein bisschen, ich will nicht sagen im Death-Spot, aber es hatte ein bisschen einen ungünstigen Spot, so will ich es eher sagen.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, hätte man das irgendwie getauscht, wäre das vielleicht besser gewesen. Ich fand die Reihenfolge auch nicht gut gelungen. Aber ich habe sie dann so genommen. Und genau, aber wie gesagt, ich hatte großen Spaß mit. Und mal gucken, wie es dann bei den Crush Boys weitergeht. Und dann geht's zum Main Event, wenn ihr nichts mehr dazu habt.
Ja, cool.
Und dann hieß es Titleless Career, Kevin Blackwood gegen Vinny Massaro. Ja, Vinny Massaro ist auch ein Mensch, der hat durch West Coast seinen zweiten oder dritten Frühling erlebt.
Ja, absolut.
Wenn du überlegst, der Mann ist 47, der ist seit 28 Jahren unterwegs.
Der ist halt einfach legit länger aktiv als viele, die auf der Card waren, auf der Welt sind, ne?
Ja,
also wenn du Titus Alexander nimmst, wenn du Starboy Charlie nimmst, wenn du Danny Luna bist, die waren alle noch nicht geboren damals. Schon,
oh, auch Titus ist 25.
Ja.
Starboy ist 22.
Ja. Danny Luna ist, glaube ich, 26 oder so, ne? Die ist, glaube ich, von 99.
Ja, 26, ja, Johnny Robbie ist, glaube ich, auch 25 oder so, ne?
Genau. Ne, ja, Maya Wood, 23.
Ja, ist schon krass. Genau.
Also das ist halt krass. In Mendes ist 32, der war da gerade so auf der Welt.
Ja, stimmt.
Und
ja, du musst mir reinziehen. Vinny Massaro, der war 1998, war der Rookie of the Year bei APW, ne? Und da hat er ja dann mit so Leuten wie John Cena und sowas quasi angefangen. Das ist halt auch schon crazy, ne?
Du nicht nur das, der war 1997 schon Tag Team Champion bei APW. Und das habe ich letztens per Zufall mit rausgefunden. Grimes. Mit wem? Da bin ich nämlich fast vom Stuhl gefallen. Vic Grimes!
Ja.
Da war crazy, der aber, ne? Noch nicht Vinny Massaro, sondern Vic Grimes. Die Grimes Brothers.
Ja. Aber gegen für die Leute, die uns zuhören, das ist der Vic Grimes mit der, ich nenne es mal, New Jack-Historie.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich schon wild. Also da auf jeden Fall. Also hat eine illustrierte Karriere auf jeden Fall. Deswegen war das ja auch so,
Bitte? Sag du, Entschuldigung.
Deswegen hat er ja auch. Also laut Catchfish war das, also das erste Match von ihm in Cage Match ist sogar, wo er die Tag Team Title gewonnen hat. Also wahrscheinlich fehlt da was, aber ist lustig. Also hat schon eine illustrierte Karriere. Deswegen war es ja auch believable, dass man sagen könnte, okay, der hätte auch verlieren können, weil der ist ja auch Trainer bei West Coast, ist da ja ein bisschen involviert, dass man vielleicht sagt, okay, er tritt halt kürzer und fokussiert sich vielleicht aufs Training und sowas halt, auf das hinter den Kulissen. Deswegen war das ja auch nicht 100% unwahrscheinlich gewesen, dass er hätte verloren, ne?
Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man auch überlegt, er ist ja in diesem Dojo aktiv, er hat auch Verbindungen zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja dieses Big Ugly Dojo auch. Und das ist ja der Das ist der Big Ugly, das ist JD Bishop hieß der auch. Das ist der Vater von Titus Alexander.
Ja, ja.
Die Wrestling-Schule ist da auch. Genau. Die haben auch noch, der hat auch noch eine Tochter, die ist auch Wrestlerin, Abigail Warren oder so heißt die, glaube ich. Und da hat er teilweise, glaube ich, auch schon mal mitgeholfen bei dem Dojo. Das heißt also, wie du schon sagst, das wäre jetzt für mich nicht der super Schocker gewesen, wenn es das halt gewesen wäre.
Ja, ja, deswegen, also es halt, ne, ich meine, 47 ist ja halt auch ein großes Alter, da, mit 28 Jahren Karriere, da kann man halt auch mal an Ruhestand denken oder so, ne, also,
Also, sie sagten das auch beim Kommentar sogar, mit wem der so alles im Ring stand damals.
Ja, John Cena unter anderem.
Ja, so unter anderem John Cena und dann auch so mit Japanern und so Geschichten.
Der war auf der Karte mit Misawa und sowas, ja?
Genau.
Ja, genau.
Und ja, jetzt dann hat er Pizza gefressen bei Lucha
Underground. Das war wahrscheinlich sogar für viele von uns das erste Mal, dass wir ihn gesehen haben.
Ja, weißt du, wann das? Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht damit verknüpft. Weißt du, wie ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe?
Nein, sag.
Mit seinem fantastischen Twitter-Account.
Ja.
Der hat mal eine Zeit lang...
Boobs are great.
Wo Twitter noch gut war. Wo er dann irgendwie nachts dann immer getwittert hat. Teilweise auch zu US-Wahlkampfzeiten. Wer denn sich denn alles bitte ficken gehen soll. Und dann hat er auch teilweise irgendwie mal Dynamite kommentiert. Und hat auch mal so getan, dass er irgendwie ein Burner-Account von irgendeinem Wrestler wäre. Also ich habe ihn gar nicht dann so... Ich wusste, der hat irgendwas mit Wrestling zu tun. Das war aber für mich einfach ein Twitter-Troll eine Zeit.
Das Schlimme an der Pizza-Zeit, die Drew gerade erwähnt hat, ist, dass das, glaube ich, ihn auch für viele versaut hat. Der hat eine Cage-Rush-Wertung von 3,79.
Ja, das ist auch absolut unverschämt, diese Wertung.
Absolute Frechheit.
Also da ist wirklich eine Wertung, wo man sagen kann, die entspricht halt wirklich null der Realität. Aber du hast recht, das ist sicherlich auf die... Aber ich war am Anfang zum Beispiel auch so, ich hatte den halt bei Lucha Underground gesehen, fand den jetzt nicht kacke, war eher dann halt so ein bisschen so lustig. Okay, der wird halt in seine eigene Pizza geslammt, er ist halt Italiener, deswegen kommt er halt mit Pizza raus, haha, ne? Und dann war irgendwie, dann ist er ja so ein bisschen aufmerksam, das war auch, glaube ich, das erste Mal, wo ich wieder so auf West Coast aufmerksam geworden bin, weil er dann an irgendeinem, also ich glaube, das war sogar ein Mania-Wochenende, hat er halt ein Match gegen Tomohiro Ishii. Und dann hat der West Coast das halt auch hochgeladen und ich dachte mir so, ey, warum kriegt denn der Typ, das ist doch dieser Pizza-Typ von Lucha Underground, warum stellen sie den denn gegen Ishii? Ja, dann habe ich das Match angeguckt und wurde halt sehr krass Lügen gestraft, ne? Dann dachte ich so, okay, der ist ja eigentlich ziemlich geil, ne? Ja, und dann das halt, was die da sagt, dann hat man gedacht, ne, so, wenn du auch seinen Twitter-Handle anguckst, ne, er hat halt nicht den Rolling Elbow, er hat den Snoring Elbow, ne? Ja, dann ist halt irgend so ein Twitter-Troll, der halt da irgendwie ein bisschen labert oder so, ne? Ja, es ist halt dieselbe Person, geiler Typ halt, ne? Deswegen, ja, Wertung, absolute Frechheit tatsächlich da an der Stelle. Ja, Dieter, sprich doch jetzt mal gerne, Angie, über das Match.
Jo, das Match, ja, wie gesagt, das hatte sich ja aufgebaut, vor allem Vinny Massaro hatte noch nie den World Title gewonnen, wie ihr schon sagtet, Trainer im Dojo von West Coast und so, die ja übrigens ja auch eine Zusammenarbeit mit der WXW haben. Mhm. Und, genau, denn, war Vinny relativ schnell am Drücker, aber dann war das einfach ein gutes Back and Forth. Also, ich mochte, dass das dann so auf Augenhöhe war. Dann sollte es schon einen Titelschlag geben, der ging aber daneben, weil Sparky war, nee, gibt's nicht. Und dann war das relativ schnörkellos zu dem Zeitpunkt, weil dann gab's den Snoring Elbow bis 2 und dann war ich so, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allem nicht mit Kevin Blackwood. Und auch im Kommentar wieder so. Ja, da hat er irgendwie einen Move von Winnie Massaro gefressen. Und James King hat im Kommentar so, ich glaube jetzt nicht, dass das vegan war. Mann, der arme Kevin Blackwood, lol. Und spielen sie auch an auf sein Veganer-Gimmick bei Prestige.
Ja, genau.
Da ist er ja auch, glaube ich, World Champion, oder?
Ja, ja, und der ja, hatte da,
da
ja.
Da hat er doch bei einer Show gesagt, dass er, dass irgendwie keine Leute in die Halle kommen dürfen, die keine Veganer sind und dass Prestige das bitte am Eingang checken sollen. Dann hat Prestige ja, irgendwie
der, gesagt. In der letzten Show hat er gesagt, er tritt nicht an, weil es gibt nicht nur veganes Catering.
Genau,
die sollen Barbecue streichen, sonst kommt er nicht.
Ja, yeah, genau, das war das.
Und wie gesagt, dann gab es dann doch einen Ref-Bump. Dann gab es und diesen Gürtelschlag-Spot fand ich so dumm.
Ja,
weil er hat einen Gürtel in der Hand, während Ref Jackie sich um Sparky kümmert, das eigentlich sehen sollte, aber die ist so, ich bin nicht die Offizielle im Match, mir ist das egal. Und so dann ging die Finishing-Phase und dieses Drama los. Weißt du, Blackwood hat ausgeteilt, Vinnie hat gefressen, die Storms, Snoring Elbow selber von Blackwood und alles Mögliche. Das ging gar nichts durch und du hast die Verzweiflung von Vinnie gemerkt. Was mir aber gefiel war, einer seiner Träger von seinem, der hat ja so einen Einteiler, so einen Ringersuit, ja. Und der Träger ging dann runter. Und anstatt beide runterzuziehen, so ich bin im Kampfmodus, nee, er zieht beide gerade wieder hoch und dann war er im Kampfmodus. Und auf jeden Fall, so, ich mochte dieses, so, es war mir ein Mühe zu lang tatsächlich. Und ich glaube, mein Problem war auch tatsächlich, dass ich wusste, wie es ausgeht. Aber ich habe das Drama und diese Finishing-Phase trotzdem abgekauft. Ich glaube, das Match hätte aber noch besser geschehen, wenn es davor nicht dieses 20-Minuten-Match gab. Und dann gab es da halt noch, wie gesagt, dieses Toms alles. Und dann waren wir an dem Punkt, wo Blackwood auf dem Top-Rope saß, eigentlich den Stomp zeigen wollte, Vinny dann immer aufstand, Blackwood ihn immer weggetreten hat und Vinny die dann irgendwann einfach kanalisiert hat, die Schläge, ihm einfach einen Snoring Elbow gegeben hat, während er auf dem Top-Rope saß. Dann einfach dieser Suplex, der Exploder-Suplex oder was das war, runter. Und ja, dann gab es nochmal einen Snoring Elbow. Und dann war das Ding rum und was bei ihm, also das war absolut viel gut und das war richtig gut und das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, auch ein, zwei Kritikpunkte, aber so kannst du vor allem, Kevin Blackwood war jetzt wie lange Champion? 295 Tage. Vorher waren es 60 Tage Titus Alexander und dann 33 Tage Kevin Blackwood, also Kevin Blackwood war mit einer Unterbrechung von 2 Monaten war der fast 1,5 Jahre Champion. Und das gefiel mir richtig gut. Also dann diese nicht Fackelübergabe in dem Sinne, sondern dieser Titelwechsel. Und genau, und deswegen, das war cool. Und ja, was sagt ihr denn?
Gerne anfangen,
wenn du. Ja, gerne.
Du kannst auch gerne. Okay.
Nee, mach ruhig gerne.
Okay. Ich schließe mich dir so ein Stück weit an, die da. Also die Schlussfahrt hat mich dann auch wieder gekriegt, da fand ich auch echt cool und das war auch ein toller Feelgood-Moment und so. Aber es war gerade in der Mitte, hätte es halt wirklich kürzer sein können, finde ich. Also das hätte nicht 23,5 Minuten gehen müssen. Es war trotzdem, also das Match hat eine 6,67. Ich habe 7 Punkte gegeben. Es war immer noch ein Match, wo ich sage, ja, das war auch vergleichbar mit den anderen 3 zuvor, was ich auch gerade gesagt habe. Ich würde so auf 3 sehen insgesamt. Kann man aber auch verschieben und hat mir natürlich auch einfach mit dem Ende dann, weil es fühlte sich auch so an, dass so gefühlt jeder sich einfach gefreut hat. Und da, von dieser Emotion hat ja auch gelebt, dass man auch mit Vinny Massaro einfach mitgefiebert hat, wo man natürlich auch sagen muss, Kevin Blackwood als dieser wahnsinnig arrogante Heel, der auch dieses Gimmick, also dieses vegan Gimmick, was er hat, ist ja so ein bisschen dieses Öko-Gimmick von Daniel Bryan, beziehungsweise Bryan Danielson, aber nochmal so ein bisschen auf 100 gedreht.
Ja, oder CM Punk hier, Stretch It Society, sowas in die Richtung halt, ne?
Genau. Das passt da auch wirklich sehr gut. Insofern, ja, war für mich auch ein bisschen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, das habe ich auch vor der Aufnahme kurz gesagt, wenn du beispielsweise AW guckst, ja, oder ich höre mir zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, den Cagecast an, wie über AW geredet wird, hört zum Beispiel Slosh und Franchise und Bungie. Und dann höre ich da zum Beispiel Sachen wie, ja, diesmal war das Pacing ja ganz gut, irgendwie das kürzeste Match hat 14 Minuten gedauert und wir hatten diesmal nichts über 30 dabei. Und dann hast du halt im Kontrast jemanden wie ich, der teilweise Shows guckt, wo das längste Match keine 14 Minuten ist, dann bist du da natürlich auch einfach nicht so dran gewöhnt, als wenn du halt zum Beispiel AEW guckst. Jetzt so, das heißt also, meine Wahrnehmung davon ist sicherlich eine andere als Leute, als von Leuten. Also das spricht halt eher die Leute an, die halt auch solche Sachen gucken, die vielleicht auch früher NXT super fand, wobei ich das früher auch super fand, da hat sich so ein bisschen meine Wahrnehmung auch geändert.
Oh ja, aber
dennoch ist natürlich immer noch ziemlich gut, wie die da sagt. Es ist gut mit Kritikpunkten, aber trotzdem.
Ja, ich bin da auch eher bei Sebastian. Die Finishing-Phase fand ich dann auch gut. Muss ich sagen, aber ich fand das dann, also es wirkte fast auch wieder wie ein bisschen zu viel gewollt, dass man das irgendwie dann doch noch, also dann doch zu episch irgendwie machen wollte mit, kann Vinny das dann halt gewinnen und sowas. Das war mir dann doch ein bisschen zu drüber. Ich fand es auch ein bisschen zu lang, dann vor allem diese Kombination von diesen beiden Matches hintereinander, die dann so ein bisschen lang war, wenn irgendwie genau. Das Tech-Match irgendwie ein bisschen weiter in der Mitte gewesen wäre oder vielleicht zwischen den beiden Women's Matches dann, also zwischen Willow und Maya und Johnny, Robbie und Dani Luna, dann wäre das, glaube ich, nicht so krass aufgefallen, aber dadurch, dass die halt so hintereinander waren, ist das dann, glaube ich, mehr ins Gewicht gefallen. An für sich natürlich dann auch, finde ich den Stretch cool, auch dann irgendwie das Aftermath, wo sie dann gefeiert haben, gab dann auch nochmal irgendwie eine Umarmung zwischen Vinny Massaro und Chris Hero und sowas halt, ne? Das war alles cool. Ne, auch ein cooler Moment. Freut mich dann auch für Vinny, dass er halt noch weiter wrestlen darf. Ist ja auch cool, dass er jetzt den Titel endlich gewonnen hat. Er hat den ja noch nie gewonnen. Und Vinny Massaro ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn du an West Coast denkst, dann denkt man irgendwie vielleicht nicht immer als erstes, aber somit einer der ersten ist halt immer Vinny Massaro irgendwie, ne? Der ist halt irgendwie synonym für mich mit dieser Liga irgendwie. Und ja, von daher ist er ja noch geil, dass er den Titel gewonnen hat, aber ich fand so ein bisschen von der Erzählstruktur so ein bisschen drüber. Rein handwerklich natürlich auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ein cooles finde ich, aber auch nicht so 100% mein Taste. Also diesen NXT-Vergleich, den du so nennst, so Sebastian, oder diesen Vergleich zum Mainstreamigeren, den kann ich sehr nachvollziehen und da geht's mir dann tatsächlich ähnlich.
Ja, also ich kann eure Sichtweisen auf jeden Fall nachvollziehen. Wie gesagt, mir gefiel's gut, aber ich glaube, hätte ich's tatsächlich anders, also wann anders gesehen, dann wäre ich da wahrscheinlich auch anders drin gewesen. So, was sagen wir denn abschließend zu der Show? Bei Cage Match hat die eine 6,83. Sebastian hat schon eine 7 gegeben. Wo bist du da denn, Drew?
Ja, 7. 7 finde ich, 7 finde ich fein tatsächlich. Also für 8 hat es mir dann nicht gepasst. Da waren dann doch noch genug Sachen, die ich halt kritisiert habe. Pro muss man hier sagen. Es ist mir gar nicht so aufgefallen beim Gucken, aber jetzt, wenn ich auf die Card gucke, 3 Women's Matches?
Ja.
Finde ich super.
Ja.
Das ist eine coole Sache. Natürlich auch wieder in gewohnter West Coast-Manier ein bisschen viel, wobei die für West Coast-Verhältnisse dann eigentlich doch, gar nicht so lange war. Also es gab schon längere von West Coast halt, ne?
Das Feier ging 3,5 Stunden und die Show war, glaube ich, genau 3 Stunden.
Ja, also ich glaube, am Anfang waren ja 15 Minuten noch irgendwie der Pre-Stream halt drin, ne?
Genau, und 20 Minuten Pause.
Genau, das heißt, dann waren es halt netto 3 Stunden. Das ist ja für West Coast Verhältnisse fast dann ja sogar noch wenig.
Und ich fand aber trotzdem, dass sie ein gutes Pacing hatten. So,
ja, klar, das auf jeden Fall. Also bis auf die...
Ein unnötig langes Match.
Ja.
Und vielleicht hättest du auch das Tag Team Title Match an eine andere Stelle setzen können.
Klar. Aber,
so war das tatsächlich vom Pacing eine gute Show. Wenn du einmal drin warst, konntest du gut weggucken. So, das ist, was ich bei West Coast immer sage. Du brauchst immer ein, zwei Matches, aber dann läuft das. Also mir geht's halt so. Und ich bin froh, dass sie wieder auf YouTube sind, weil ich mag diese Liga sehr.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Da freue ich mich auch drauf. Sind ja auch noch zwei Shows dann quasi diesen Monat, also eine reguläre und eine mit Prestige zusammen.
Ja, ich guck mal.
Die Prestige-Shows kommen jetzt am Wochenende schon, ne?
Die ist morgen, genau, ja.
Die ist morgen. Ja, genau. Und die nächste Show ist dann im Dezember. Für die Show morgen kann ich ja mal die Card durchgehen, wenn ihr nichts mehr habt. Da haben wir, die ist dann in L.A., da haben wir Maya World gegen Miko Alana, Jordan Cruz gegen Andrew Cass, Better Together, Hayden Horowitz und Ori Gold und Jaya Jewel gegen The All Day Crew, Aiden Andrews, Bryce Kusa und Cairo Leon. Elfe Su verteidigt sein, nee, das ist falsch.
Ja, ist nicht aktualisiert worden, genau.
Ist halt Elfe Su trifft auf Travis Williams, halt ohne Titel. Die Crash Boys verteidigen ihre Tag-Team-Title gegen Young Death, ETK und Michael Mori. Johnny Robbie verteidigt ihren Titel gegen Amira, also die amerikanische Amira. Und Vinny Massaro verteidigt seinen Titel gegen Isaiah Broner, den kenne ich gar nicht.
Da gibt's sicherlich auf die Fresse.
Ich finde Broner übrigens super underrated.
Ich auch, tatsächlich. Also,
zum Rest, den ich schon länger verfolge, den ich schon bei Paradigm und so gesehen habe. Und lustigerweise, ich habe sogar heute noch die aktuellste Show von Neptune All Pro gesehen, wo er im. Da ist er ja Champion. Ich finde der ist super underrated. Der ist für mich mindestens in einer. Also, der ist für mich gleiche Klasse auf jeden Fall wie so ein Kelvin Tankman.
Ja, oder also ich sehe irgendwie in ihm mehr so ein wie so ein Brian Keefe irgendwie.
Ja.
Ich finde den auch super. Das ist auch ein großer Heavyweight Hardhitter so ein bisschen. Ich finde den super, wirklich. Also den würde ich auch gerne mal öfter in anderen Ligen oder sowas sehen. Ich finde den auch geil.
Das ist so ein bisschen die Midwest-Variante von Eric Boyle, wo ich mir auch immer denke, der sollte eigentlich viel bekannter sein.
Ja, das stimmt, wobei er sehr Broner, glaube ich, sogar noch ein bisschen jünger ist. Wobei, der müsste auch schon über 30, glaube ich, sein, ne?
Eric Wall müsste aber auch schon an die 40 sein. Der ist ja auch schon über 20 Jahre dabei.
Ja, der wrestelt ja seit 20 Jahren.
Der hat ja, glaube ich, Kinder, die schon 16, 17 sind oder so.
Ja, crazy, ja, also, ne?
Isaiah Broner, da steht kein Alter bei, der wrestelt seit 8 Jahren.
Ja.
Ja, den finde ich aber wirklich gut.
Ja, und Eric Wall, ist tatsächlich 41, das steht nämlich auf Cage-Rush, der ist von 84 und der hatte seine ersten Matches schon Ende der 2000er, 2008. Und der ist auch schon lange dabei.
Und, dann, also die Show gibt's morgen, Aufnahmedatum 6.11., am 7.11. gibt's die Show. West Coast Pro Prestige. Und dann gibt es am 19.12. West Coast Pro Winter Wonder Slam 2025. Bis jetzt zwei Matches. Allen Angels trifft auf Jaya Jewel. Und im Main Event. Ich denke, das wird der Main Event. West Coast Pro Heavyweight Title Match. Vinny Massaro verteidigt seinen Titel gegen Timothy Thatcher.
Das wird geil.
Das ist cool. Da freuen wir uns. Und damit würde ich sagen, ich werde euch gleich nach der Aufnahme noch ein paar Cards vorlesen. Aber das machen wir nicht hier. Und deswegen sage ich vielen Dank für die Aufnahme. Es war mir mal wieder eine Ehre. Bis dahin. Tschüss. Ja,
tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!